herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, ich bin der Geschäftsführer von CIC und freue mich, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar aus aktuellem Anlass. In der nächsten Woche werden Deutschlands beste Arbeitgeber gekürt. Und dazu freue ich mich heute, Georg Regastres interviewen zu können, einer der Spezialisten von Great Place to Work. Und er wird uns sicherlich ganz, ganz spannende Themen berichten können, was sich gerade jetzt in den letzten beiden Jahren durch die ganzen Veränderungen auch der Pandemiezeit hier ausgewirkt hat bei einem der besten oder renommiertesten Arbeitgeberpreise in Deutschland. Also, ich freue mich auf unser heutiges Gespräch.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Hallo, lieber Georg. Herzlich willkommen in unserem heutigen Podcast. Und ich freue mich natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Nächste Woche werden ja die Ehrungen stattfinden der entsprechenden Landeswettbewerbe der Bundesländer und auch die Ehrung des besten Arbeitgebers Deutschland findet in diesem Jahr statt. Leider nicht in einer wirklich tollen, tollen Präsenzveranstaltung, die wir in den letzten Jahren ja oft genug erlebt haben in Berlin, sondern in einem Online-Format, wie ich gehört habe. Aber inhaltlich gibt es sicherlich eine Menge zu berichten. Und ich habe die letzten Tage und Wochen, weil wir ja doch auch immer wieder jetzt doch sehr viel Intensität reinlegen, das Thema Great Place to Work, von vielen Unternehmen nochmal eine viel größere Sensibilität zu dem Thema bekommen. Ich habe viele Fragen dazu bekommen. Und für mich ist das Thema Great Place to Work ja in den letzten Jahren zu einem selbstverständlichen Thema ja auch geworden. Und jetzt merke ich aber, dass ein doch noch größeres Interesse irgendwie da ist. Und da habe ich gesagt, es ist sicherlich höchste Zeit, dass du heute einmal hierher kommst und mit uns über das Thema redest. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und Georg, bevor wir einsteigen, ich habe schon viele Fragen, die ich dir gerne stellen möchte heute. Stell dich doch bitte erst noch mal selber vor und dann natürlich auch, was Great Place to Work überhaupt macht und wer Great Place to Work ist.
Hallo Andreas, danke dir als erstes für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Hallo alle zusammen. Also mein Name ist Georg Regastres. Ich bin jetzt seit 16 Jahren bei Great Place to Work und Great Place to Work analysiert Arbeitsplatzkultur, unterstützt also Unternehmen darin, zu erkennen, wo sind aus Sicht ihrer Mitarbeitenden die Stärken der jeweiligen Organisation, wo sind die Handlungsfelder. Und am ehesten bekannt draußen in der Welt sind wir, glaube ich, über unsere Auszeichnungen wie Deutschlands bester Arbeitgeber, wie bester Arbeitgeber in Hessen oder auch in anderen Bundesländern oder auch die branchenspezifischen Auszeichnungen wie zum Beispiel bester Arbeitgeber ITK oder bester Arbeitgeber Gesundheit und Soziales.
Diejenigen, die mit mir schon länger zu tun haben und vor allen Dingen auch meine Vorträge schon gehört haben, wissen, dass ich ja grundsätzlich zu diesem Thema Great Place to Work und Arbeitgeberpreise eine äußerst skeptische Meinung hatte, historisch. Damals PASCO Naturmedizin mit der Message kam, wir haben an dem Wettbewerb teilgenommen, bester Arbeitgeber Deutschlands. Da habe ich damals gesagt, können Sie ruhig machen, schmeißen Sie dafür Geld raus, bringt eh nichts, und hatte davon eher abgeraten. Habe mich allerdings natürlich dann eines absolut wesentlichen Besseren belehren lassen, was der Nutzen des Ganzen ist. Aber da würde ich dich natürlich nochmal bitten, wo ist die Besonderheit von Great Place to Work im Vergleich zu anderen Arbeitgeberpreisen? Also man soll nicht über den Wettbewerb reden, also verstehst du richtig, aber sag doch bitte nochmal deiner Sicht aus, was macht Great Place to Work anders?
Also historisch gesehen ist unser Ansatz tatsächlich immer primär den Unternehmen Feedback zu geben, um zu zeigen, wo sind die jeweiligen Stärken der Organisation, wo sind im Vergleich zum Benchmark eben auch die Herausforderungen. Und allein dieses Feedback ist ein unendlicher Schatz. Also was Sie da an Erkenntnissen erhalten über ihre Organisation, sei es über die Fragen aus dem Fragebogen, sei es aber auch über die Antworten auf die offenen Items aus dem Fragebogen, also wo Mitarbeitende nochmal ganz explizit zurückspiegeln, was finden sie jetzt besonders gut an der Organisation, wo wünschen sie sich Verbesserung und mit welchen Werten verbinden sie das Unternehmen als Arbeitgeber. Das gibt einfach einen wahnsinnigen Schatz an Informationen über die Organisation, wo man ansetzen kann. Und die Zertifizierung, das ist ja eine der Auszeichnungsformate von Great Place to Work, eines der Auszeichnungsformate oder auch die Wettbewerbe, die sind auf vielfache Weise bedeutsam für die Organisation. Die sind nach außen in der Außendarstellung, also im Employer Branding, sehr sinnvoll und hilfreich, machen aber gleichzeitig auch sehr viel mit der Organisation nach innen, was das Thema Stolz oder Identifikation angeht. Und insgesamt ist Great Place to Work einfach auch ein handfestes ökonomisches Thema für eine Organisation. Eine gute, mitarbeiterorientierte Arbeitsplatzkultur zu haben, bedeutet geringere Fluktuationsraten, bedeutet geringere Krankenstände, bedeutet mehr Initiativbewerbungen, bedeutet aber auch eine höhere Identifikation der Mitarbeitenden, ein höheres Engagement der Mitarbeitenden. Also bedeutet auf ganz vielen Ebenen einen eklatanten Vorteil.
Das heißt also, wenn ich das so höre, es geht nicht darum zu sagen, man erhöht jetzt sozusagen die Spielkultur, ja, sondern das hat ja auch wirklich ganz klare ökonomische Aspekte, so wie du das jetzt darstellst.
Unbedingt. Also alleine, wenn man überlegt, was Fluktuation an Kosten produziert und wenn man das eben vermindern kann durch eine gute Kultur, weil sie einfach viel besser die Personen finden, die zu ihnen passen, weil sie wissen, wo sind ihre Stärken in der Kultur. Daraufhin können sie die Kolleginnen und Kollegen da auch entsprechend integrieren in die Organisation. Aber alleine auch schon, wenn sie deutlich mehr und bessere Bewerbungen erhalten als Organisation, dass sie eben wirklich Talente finden und binden können an sich. Das ist schon ein handfester ökonomischer Vorteil alleine. Aber auch wenn sie überlegen, was es bedeutet, eine geringere Krankenstandsquote zu haben als bisher. All das sind wirklich Dinge, die sich in Zahlen sehr prägnant zeigen.
Georg, sind das Themen, die sich jetzt, ich meine, die letzten beiden Jahre haben uns natürlich sicherlich in einiger Hinsicht verändert, ja, keine Frage. Aber es sind ja auch Themen, die wir schon viel länger auf dem Schirm haben. Also wenn wir die ganzen Transformationsprozesse betrachten, egal ob das jetzt die digitale Transformation ist, mit natürlich auch dem Thema Homeoffice oder mobiles Arbeiten, wie es ja auch genannt wird, oder natürlich die Veränderung der Geschäftsmodelle in der ökonomischen Transformation, die ökologische Transformation und vor allen Dingen natürlich jetzt auch ja ganz omnipräsent oder immer stärker die kulturelle Transformation mit auch wirklich einem sich veränderten Wertekodex auch der Menschen. Diese ganzen Dinge sind ja schon relativ lang jetzt absehbar, haben jetzt sicherlich nochmal durch die Pandemie nochmal einen Booster auch bekommen. Und merkt ihr jetzt irgendwas, dass sich da Dinge verändert haben? Also sind die Themen, die vor 3, 4 Jahren präsent waren, jetzt im Prinzip unverändert genauso auch weitergegangen oder ist irgendwas schneller geworden oder anders geworden? Wie schätzt ihr das ein?
Was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass in den Zeiten der Pandemie das Thema Vertrauen, was ja ein zentrales Thema von Great Place to Work ist, also Vertrauen im Umgang miteinander, gegenseitiges Vertrauen, Vertrauen in das Engagement der Mitarbeitenden, dass das eben noch deutlich prägnanter geworden ist. Und das ist natürlich klar, wenn ich mich in einer Situation befinde, wo viele Dinge unvorhersehbar sind, wo ich nicht weiß, wie morgen die Situation sein wird, wo wir spontan alle ins Homeoffice gegangen sind, dann braucht es eine gute, vertrauensvolle Basis der Zusammenarbeit, um da dann als Unternehmen weiterhin gut arbeiten zu können. Und das ist einer der Kernerkenntnisse. Wir sehen zum Beispiel, dass das Durchschnittsergebnis der prämierten Unternehmen heute deutlich höher liegt als vor der Corona-Phase. Wir haben einen deutlichen Zuwachs bei dem Gesamtergebnis der prämierten Unternehmen. Das heißt, die, die vorher bereits gut waren, die konnten diese Stärke nutzen in der Corona-Zeit, um dann nochmal draufzusatteln.
Wie heißt es immer so schön, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter, oder? Das könnte man ja hier auf Unternehmen scheinbar genauso übertragen auch. Also der Charakter eines Unternehmens ist natürlich jetzt gerade in der Krise besonders deutlich geworden, oder?
Unbedingt. Und das sehen wir wirklich bei allen zyklischen Krisen. Das haben wir auch gesehen im Rahmen der Finanzkrise 2008. Das haben wir jetzt eben gesehen bei Corona, dass die Unternehmen, die dort eine sehr positive, mitarbeiterorientierte Arbeitsplatzkultur implementiert haben, dass die besser durch diese schwierigen Zeiten kommen. Sowohl ökonomisch als auch organisational.
Siehst du denn Veränderungen? Die Frage ist mir auch mal gestellt worden vor einigen Tagen in einem Seminar. Siehst du Veränderungen, ob jetzt ein Unternehmen in dieser Zeit, sei es branchenbedingt, eher digital unterwegs war, also auch mit den eigenen Mitarbeitern, also das heißt Homeoffice, Online-Meetings und so weiter, oder ob die Meetings mehr in Präsenz, die Mitarbeiter mehr in Präsenz vor Ort im Unternehmen sind. Also sagst du, dass da ein Unterschied ist oder ist es ganz egal, ob die Leute zu Hause sind oder vor Ort sind? Entscheidend ist, dass man mit einem Kulturprozess arbeitet. Wie würdet ihr das einschätzen? Wie würdest du das einschätzen?
Also es ist tatsächlich wichtig, definitiv kontinuierlich an dem Thema zu arbeiten. In welcher Form ist dann eher nebensächlich. Es geht wirklich darum, zu zeigen, das Thema ist und bleibt uns wichtig. Wir bleiben da am Ball und wir arbeiten da kontinuierlich weiter dran. Und es soll natürlich so sein, dass es die Mitarbeitenden auch gut mitnimmt. Wenn ich also momentan eine Situation habe, wo die Mitarbeitenden überwiegend lieber remote arbeiten möchten, dann muss ich da eben das passende Instrument für die Situation finden. Wenn wir als Organisation schon wieder so weit sind, dass wir uns in Präsenz treffen, dann gerne auch in der Form. Aber nur diese Krisensituation in Anführungszeichen sollte nicht der Grund sein, warum man eben sagt, wir haben andere Dinge, auf die wir uns fokussieren müssen, weil es eben zeigt, dass die Unternehmen, die in den Themen gut aufgestellt sind, einfach besser durch die Zeit kommen, sollte man das Arbeiten an diesen Themen jetzt eher intensivieren als schleifen lassen.
Also ganz klare Botschaft deinerseits, egal welche Rahmenbedingungen, entscheidend ist, dass man es macht.
Definitiv.
Ja, okay, würde ich ganz genauso sehen, Georg. Also das war auch meine Antwort, die ich gegeben habe, dass es nicht die Ausrede ist, da vor allen Dingen wir jetzt die Möglichkeit nicht haben, in der Form mit den Mitarbeitern zusammenzukommen, wir auf die Dinge letztendlich verzichten müssen oder es nicht tun können, sondern ich habe gesagt, gerade erst recht. Ja. Und es gibt heute auch natürlich über die entsprechenden Tools auch die Möglichkeit, ich habe auch Leitbildtage zum Beispiel mit 120 Mitarbeitern, das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen können, mit 120 Mitarbeitern komplett online gemacht. Ja, und habe die Leute in Arbeitsgruppen da zusammengeführt, wir haben über die Werte diskutiert, haben die Ergebnisse zusammengetragen. Also natürlich ist es immer schöner, wenn man in einem Raum zusammensitzt, ja, keine Frage, dafür sind wir Menschen. Aber letztendlich waren die gleichen Inhalte und die gleichen Ergebnisse auch über so eine Form des Online-Meetings möglich. Und Hauptsache, wir haben an den Themen gearbeitet.
Das unterstütze ich voll und ganz und das sehen wir eben auch in den Feedbacks aus den Organisationen, dass es gerade jetzt eben wichtig ist, da ja auch zu zeigen, den Kolleginnen und Kollegen, dieses Thema bleibt uns wichtig. Es ist nicht so, dass wir uns dann nur in guten Zeiten mit beschäftigen, sondern auch dann, wenn es vielleicht anspruchsvoller wird.
Georg, ich würde gerne natürlich noch mal drüber reden. Ist so ein bisschen auch die ich sag's dir mal vorher, die Vorfrage zur nächsten Frage. Aber ich will es auch ganz bewusst mal so aufbauen auch. Also welche Unternehmen oder wie viele Unternehmen haben vor der ganzen Zeit mitgemacht, ja, bei Great Place to Work, also haben sich mit diesen Themen beschäftigt? Waren das mehr Unternehmen als jetzt oder sind es jetzt mehr Unternehmen als vorher? Also das wäre so meine erste Frage. Und also hat das Thema jetzt durch diese ganze Entwicklung der letzten beiden Jahre, hat das Thema aus eurer Sicht für euch ermessbar, logischerweise auch, wenn ihr seht, wie viele Unternehmen mitgemacht haben und welche Unternehmen mitgemacht haben. Also hat sich da was verändert? Also sind es mehr oder weniger geworden? Und sind es die Unternehmen, die vorher mitgemacht haben, auch die, die jetzt mitmachen? Oder sind jetzt neue dazugekommen? Also wie hat sich das so jetzt in den letzten beiden Jahren entwickelt? Finde ich auch super spannend finden.
Es gibt natürlich Unternehmen oder Branchen, die auch allein von den Rahmenbedingungen stärker betroffen waren. Ich sage jetzt mal, am Beginn gerade der Corona-Phase war es natürlich für Einrichtungen des Gesundheitswesens wesentlich schwieriger, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil eben grundsätzlich große Veränderungen für diese Organisationen aufgetaucht sind und da eben erstmal akut an spezifischen Herausforderungen gearbeitet werden musste. Wir sehen aber grundsätzlich ein wachsendes Interesse. an diesen Themen. Also das Thema Fach- und Führungskräftemangel ist ja durch Corona nicht weg, eher im Gegenteil. Es hat sich weiter verstärkt. Viele Organisationen melden sich bei uns und sagen, wir wissen gar nicht, wo die Mitarbeitenden hin sind, die es vor Corona auf dem Markt gab. Viele kommen nicht zurück in die Organisationen, dass man es schafft, die Kolleginnen und Kollegen wieder zurückzuholen, vielleicht auch aus einer Kurzarbeit oder aus einer Freistellung, dass die sich in der Zwischenzeit umorientiert haben unter Umständen und dass das natürlich wirklich ein Riesenproblem ist. Gerade, man hört es ja aktuell immer wieder im Gastronomiebereich, dass da die Fachkräfte nicht zurückkommen oder einfach weg sind, wie Unternehmen feststellen. Und es wird eben immer prägnanter, die Fach- und Führungskräfte zu halten, die man hat, aber auch neu zu finden und zu binden. Und dementsprechend sehen wir auch ein größeres Interesse. Und das zeigt sich auch immer in unserer Teilnehmerstruktur. Wir haben nicht jedes Jahr die gleichen prämierten Unternehmen. Im Schnitt sind jedes Jahr, jetzt bei Deutschlands bester Arbeitgeber, wo wir 100 Unternehmen auszeichnen, 20% Unternehmen, die wir vorher nicht ausgezeichnet haben. Das heißt, da ist durchaus Bewegung drin. Da verändert sich immer wieder was. Es gibt Organisationen, mit denen arbeiten wir viele Jahre zusammen. Die sind kontinuierlich auf einem sehr guten Niveau, sind viele Jahre auch in Folge ausgezeichnet. Und es gibt Organisationen, die entwickeln sich in eine Auszeichnung hinein. Und dadurch, dass das Ergebnisniveau auch immer anspruchsvoller wird, reicht es eben auch nicht, da zu bleiben, wo man mal ausgezeichnet worden ist mit dem Ergebnis, sondern andere arbeiten auch an den Themen und überholen die prämierten Unternehmen eventuell bei der nächsten Auszeichnung.
Ja, absolut. Das heißt, eine Entwicklung zu sehen, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja, aber du hast es gerade schon gesagt, es sind Unternehmen, die machen jedes Jahr mit und es gibt Unternehmen, die wechseln. Ja, wenn man jetzt so sagen könnte, vielleicht auch von dir mal so eine Prozenteinschätzung von den Unternehmen, die jetzt so in den letzten 2-3 Jahren auch dabei waren. Ja, wie viele sind jetzt in diesem Jahr wieder dabei? Also wie viele Unternehmen bleiben an den Themen sozusagen aus deiner Sicht permanent am Ball?
Wirklich dranbleiben an den Themen tun fast alle, weil sie eben auch erkennen, dass es eben ja nicht weggeht, nur wenn das Ergebnis nicht so ist, wie ich es mir gewünscht habe. Gerade dann beginnt ja die eigentliche Arbeit. Also die Arbeit in den Organisationen beginnt ja mit dem Feedback, was man bekommen hat von den eigenen Mitarbeitern. Und dann geht es darum, damit intern zu arbeiten, um dann auch besser zu werden. Die Stärken weiter zu stärken, aber auch die Handlungsfelder zu bearbeiten. Nicht alle tun das eben in dem gleichen Zyklus. Nicht alle machen das dann, dass sie jedes Jahr alle Mitarbeitenden befragen und sich eben dem Vergleich stellen mit den anderen Arbeitgebern. Einige sagen, wir setzen dann ein Jahr aus und setzen um, befragen aber weiterhin, bleiben mit den Mitarbeitenden im Dialog, aber machen eben nicht die jährliche Teilnahme an den Auszeichnungsformaten. Und es gibt aber eben auch die, die sagen, wir möchten und müssen kontinuierlich die Auszeichnung anstreben, weil wir eben auch kontinuierlich sichtbar sein wollen, eben am aktuellen oder möglichst aktuellsten Auszeichnung.
Ja, das finde ich sehr spannend, dass das von deiner Seite aus auch nochmal so unterstrichen wird. Ja, ich sehe es natürlich von nochmal einem etwas anderen Blickwinkel, weil ich natürlich sehe, dass unsere CEC-Klienten, dass die natürlich wirklich mit aller Intensität ja an diesen Themen ja weiterarbeiten und natürlich immer wieder die Messinstrumente einfach auch brauchen dann, um durch die Befragung oder auch durch das Kulturaudit ja einfach mal zu sehen, wo man dann steht und wie das letztendlich externe Auditoren ja auch dann überprüfen. Also das finde ich immer sehr wichtig und natürlich logischerweise in einer hohen Qualität die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung. Und es gibt aber durchaus auch bei uns Unternehmen, die sagen, wir machen jedes Jahr mit, also wie es zum Beispiel ja Pasco die ganzen Jahre vorlebt, ja. Und es gibt andere wie Jökel Bau, die sagen, wir machen alle 2-3 Jahre mal mit, ja, die aber trotzdem zwischendurch mit aller Intensität an den Themen weiterarbeiten und dann aber sagen, nach 2-3 Jahren möchten wir wieder mal dieses Feedback haben, wie das von außenstehender Seite beurteilt wird und wie es auch unsere Mitarbeiter in der Intensität auch einschätzen. Ja. Und aber du sagst, du würdest auch sehen, dass alle schon, die da mitmachen, an den Themen weiter dranbleiben.
Unbedingt. Und das ist ja eines der Dinge, die uns die letzten 2 Jahre gezeigt haben. Es kann so viel von einem Tag auf den anderen passieren. So viele Dinge verändern sich kontinuierlich und der Wandel wird ja eher schneller als langsamer. Hätte vor ein paar Wochen ja auch sich niemand vorstellen können, dass wir wieder einen Krieg in Europa haben. Es sind Dinge, die uns von außen treffen wirklich. Und da muss man einfach im Austausch sein mit den Mitarbeitenden, um zu hören, wo sind jetzt gerade die Dinge, die uns stark beschäftigen? Wie können wir daran arbeiten? Wie können wir da besser werden?
Georg, du hast jetzt allein schon durch die Aussagen, die du jetzt hier gemacht hast, schon mal sehr, sehr klar unterstrichen. Die These wollte ich eigentlich auch nochmal ketzerisch in den Raum stellen, dass du bitte nochmal klar machen sollst, warum es bei Great Place to Work nicht darum geht, ein Siegel draußen hinzuhängen. Und das hörst du ja immer gerne von dir, auch wenn wir unsere Veranstaltung machen, dass die Botschaft von dir ja da immer ist, wer ein Siegel haben möchte, der ist bei uns hier an der verkehrten Adresse, der soll das sich gerne woanders machen lassen, und sondern dass es hier wirklich um andere Inhalte geht. Und ich glaube, das ist alleine auch jetzt schon wieder sehr klar und sehr deutlich geworden, und deswegen haben wir ja da auch so eine hohe Konformität in dem, wie wir die Themen da auch betrachten. Und ich würde aber trotzdem die Gelegenheit nochmal gerne nutzen wollen, dass wir vielleicht noch mal so ein paar Dinge auch noch mal rausarbeiten zu dem Thema der Mitarbeiterbefragung. Also die Mitarbeiterbefragung ist ja erstmal das zentrale Instrument ja auch. Und vielleicht erzählst du noch mal da ein paar Worte auch darüber, was für Fragen sind das, wie viele Fragen sind das, ja, wie kann man auch vor allen Dingen keine Rückschlüsse darauf ziehen, welche Antworten habe ich da gegeben, und also nicht, oder werden die Mitarbeiter im Unternehmen da schon mal alle durch die Geschäftsführung motiviert, nur die besten Ergebnisse anzukreuzen, ja, damit man auch ja im Wettbewerb weit vorne ist oder so. Also da, glaube ich, ist es nochmal wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten.
Sehr gerne. Ja, es ist so, dass in unserer Mitarbeiterbefragung geht es grundsätzlich um die Beziehungen in der Organisation. Das heißt, wir schauen drauf, wie ist die Beziehung der Mitarbeitenden zu den Vorgesetzten, wie ist die Beziehung der Mitarbeitenden zum Unternehmen insgesamt und wie ist die Beziehung der Kolleginnen und Kollegen untereinander. Das heißt, in unserer Befragung geht es darum, wie wird eben die Kultur erlebt in der Organisation. Es sind positiv formulierte Aussagen, denen man dann auf einer Fünfer-Skala zustimmt oder eben nicht. Und es sind insgesamt 65 positiv formulierte Aussagen, dauert circa 10 bis 12 Minuten für die Mitarbeitenden, diesen Fragebogen zu beantworten. Zusätzlich gibt es dann Fragen zur Soziodemografie und auch 3 offene Fragen, wo die Mitarbeitenden wirklich frei formulieren, was sie besonders gut finden an dem Arbeitgeber, was ihn also jetzt schon zu einem Great Place to Work macht. Das zweite, da geht es darum, wenn man eine Sache ändern könnte, was wäre dies? Also beide sind auch sehr bewusst, sehr spitz formuliert, dass man da wirklich rausbekommt, was die Mitarbeitenden bei diesen Themen im tiefsten Inneren bewegt. Und als drittes, mit welchen 3 Werten als Arbeitgeber verbindet man die Organisation? Was man da also auch nochmal toll gespiegelt bekommt, ist das denn überhaupt deckungsgleich mit den Werten, die wir uns gegeben haben oder die wir hier leben möchten? Und dann ist es eben so, dass die Anonymität und der Datenschutz ein ganz zentrales Element sind. Wenn Sie ein valides, ehrliches Feedback haben möchten von den Mitarbeitenden, dann braucht es einfach immer ein großes Vertrauen in das Instrument, dass ich also als Mitarbeitende oder Mitarbeitender mich darauf verlassen kann, dass ich dann nicht morgen meine Führungskraft bei mir am Schreibtisch stehen habe oder an der Werkbank, die sagt, was hast du denn da angegeben? Sondern es muss wirklich klar sein, wenn ich hier teilnehme, gibt es Ergebnisse nur auf aggregierten Ebenen. Das heißt, es ist niemals möglich, einzelne Feedbackgeber zu identifizieren. Und weiteres zentrales Thema ist eben auch, dass es beeinflussungsfrei stattfindet. Dass es also keine irgendwie geartete Beeinflussung gibt in der Vorabkommunikation, indem ich zum Beispiel kommuniziere, wir spenden einen gewissen Beitrag, wenn wir ein besonders positives Ergebnis erreichen, oder es gibt den Bonus für alle oder ein großes Fest, was auch immer. Weil die wollen ja als Nutzer dieses Instruments, als Nutzer dieses Feedbacks ein wirkliches, ehrliches Feedback haben. Sie brauchen ja etwas, mit dem man dann im Nachgang arbeiten kann. Und das heißt, die Unternehmen unterwerfen sich da auch in Anführungszeichen gewissen Regeln, dass man eben also gewisse Kommunikation eben steuern kann. Es gibt von uns Vorlagen, mit der sind sie immer auf der sicheren Seite. Und man kann das eben dann aber auch selbst nochmal anpassen, wenn man sagt, ich möchte da vom Wording her das anders aufsetzen, dann ist das möglich. Aber auch da gelten natürlich diese Konformitätsregeln, dass man da eben keine Beeinflussung vornimmt und so weiter. Und was auch noch ein ganz wichtiges Thema ist, ich hatte jetzt immer dargestellt, das ist so die Basisbefragung. Und was sich gerade in der aktuellen Zeit immer wieder gezeigt hat, ist, dass man aber auch nochmal ganz eigene Themen in den Organisationen hat, die man damit verknüpfen möchte. Und das ist eben immer möglich mit dem Fragebogen. Dass man zum Beispiel nochmal fragt, wie klappt es aktuell mit der Corona-Situation bei uns in der Organisation? Oder spezifische Themen nochmal aufnimmt, wie Nachhaltigkeit gelebt wird in der Organisation. Oder ganz eigene Themen eben, um da wirklich ein ganz umfassendes Bild zu bekommen.
Ja, ich kann das alles nur genauso unterstreichen. Und die Ergebnisse, die aus der Mitarbeiterbefragung rauskommen, die sind wirklich grandios, ja, um damit auch zu arbeiten. Da gibt's ja so ein schönes Bild, ja, du kennst das bestimmt auch, Georg, wo der Kater in den Spiegel schaut und der Löwe, ja, schaut zurück, also Eigenbild und Fremdbild. Ich habe auch schon viele Unternehmer und Führungskräfte erlebt, die mir wunderbar erzählt haben, wie toll doch alles im Unternehmen läuft und wie die Mitarbeiter das alles wahrnehmen. Dann haben wir uns mal die Mitarbeiterbefragungsergebnisse angeschaut. Dann hatten wir entweder sehr, sehr markante Punkte, die für die gesamte Organisation unbedingt ja zu reflektieren waren und zu optimieren waren. Und vor allen Dingen, was halt sehr, sehr schön ist, ist, dass man natürlich auch dann, wie gesagt, immer unter dem Faktor 5, ja, also dass man die Anonymität gewahrt hat, aber sehr, sehr gut auch die Themen sehen kann in den einzelnen Teilbereichen. Also man kann es ja nach Organisationseinheiten aufteilen, also das heißt nach Abteilungen, nach Standorten oder sonst irgendetwas. Und das gibt natürlich nochmal einen sehr hohen Erkenntnisstand, um daraus Ansätze für die Optimierung auch zu finden. Und Georg, was ich auch sehr, sehr toll finde, das war heute gerade, ich war bei einem Industrieunternehmen, Zulieferindustrie, Automobilbranche. Da hatten wir heute auch ein sehr spannendes Thema, nämlich, dass der Unternehmer sagte, also die arbeiten auch sehr viel mit Kulturprozessen und haben auch eine sehr gute interne Ebene da aufgebaut zu ihren Mitarbeitern und machen da auch viel. Und der sagte, es ist total interessant, ja, dass die Mitarbeiter, die lange im Unternehmen sind, dass für die mittlerweile diese Themen halt alle selbstverständlich sind, ja, damit aber auch so ein bisschen die Wertschätzung dafür verloren geht. Und auf der anderen Seite die Mitarbeiter, die neu ins Unternehmen reinkommen, also die ersten Jahre der Betriebszugehörigkeit haben, auf einmal da völlig geflasht sind und dass sie sowas vorher in ihren alten Firmen alle noch nie erlebt haben. Und auch sowas geht ja über die Mitarbeiterbefragung. Du kannst ja da alle möglichen Kriterien eingeben nach Betriebszugehörigkeit und so weiter. Aber da kannst du vielleicht auch nochmal zwei Sätze dazu sagen.
Ja, also es ist so, dass die Befragung wunderbar differenzierbar ist, dass man eben wirklich sehen kann in den Ergebnissen, nachher haben wir jetzt ein spezifisches Thema nach Geschlecht oder haben wir ein spezifisches Thema nach Dauer der Betriebszugehörigkeit, nach Altersgruppen und so weiter. Und der große, große Mehrwert von Great Place to Work ist ja, dass man neben den eigenen Ergebnissen, den absoluten Ergebnissen, eben auch immer sieht, was heißt denn dieses Ergebnis überhaupt im Vergleich mit anderen Arbeitgebern? In der Regel ja der Benchmark mit den Besten. Also wo stehe ich da jetzt wirklich oder wo bin ich da jetzt wirklich in der Stärke unterwegs und wo bin ich wirklich in einem Handlungsfeld? Und das erkennt man nicht primär an den eigenen absoluten Ergebnissen. Also eine Zustimmung von 80% kann je nach Item aus der Befragung ein sehr gutes Ergebnis sein oder es kann ein eher kritisches Ergebnis sein. Also wenn ich zum Beispiel schaue beim Thema faire Behandlung unabhängig vom Geschlecht, da ist 80% Zustimmung eklatant niedrig, weil es bedeutet ja eigentlich, dass 20% der Kolleginnen und Kollegen sagen, es kommt drauf an, welches Geschlecht ich habe, ob ich dann die gleichen Bedingungen in der Organisation habe. Während eben bei anderen Items eine Zustimmung von 80% exorbitant gut ist. Das muss man eben auch immer im Blick haben, dass es nicht nur um das eigene absolute Ergebnis geht, sondern vor allem um den Vergleich mit den anderen. Und das kann branchenspezifisch sein, das kann regionalspezifisch sein oder eben an der Exzellenz orientiert. Zusätzlich dazu dann das interne Benchmarking, sage ich da immer, also intern Abteilungen und Bereiche miteinander vergleichen zu können oder auch eben die Gruppen nach spezifischen Organisationseinheiten, nach spezifischen Altersergebnissen oder anderen soziodemografischen Angaben.
Georg, also das heißt, die Empfehlung von dir ist auf jeden Fall, man sollte bei der Mitarbeiterbefragung auf unbedingt nur dran teilnehmen, wenn man in den Wettbewerb möchte oder wann sollte man die Mitarbeiterbefragung machen?
Mitarbeiterbefragung sollte man immer machen, weil es braucht ja den Vergleich mit anderen. Ich kann ja nur selber meine Stärken und meine Handlungsfelder erkennen, wenn ich mich auch in den Vergleich begebe. Und ich brauche das Feedback meiner Mitarbeitenden, um da auch zu sehen, wo werde ich jetzt schon als sehr gut wahrgenommen, wo werde ich jetzt als kritisch wahrgenommen von meinen Mitarbeitenden. Ich kann natürlich anfangen, tolle Maßnahmen zu entwickeln, weiß aber gar nicht, ob das die Dinge sind, die meine Mitarbeitenden überhaupt brauchen oder haben wollen würden, sondern ich gehe dann ins Blaue hinein und stecke vielleicht viel Zeit oder viel Geld in gewisse Maßnahmen, die aber gar nicht fruchten. Und deshalb braucht es einfach diesen Dialog mit den Mitarbeitenden über diese Analyse, über diese Befragung. Wo sind die Stärken der Organisation? Wo sind die Handlungsfelder? Um das dann eben auch ressourcenschonend bearbeiten zu können, sowohl Zeit als auch Geld, ressourcentechnisch.
Also ich kann deine Worte nur unterstreichen, und kann es auch nochmal aus unserer Erfahrung auf jeden Fall nochmal unterstützen. Also wir sind mittlerweile jetzt sogar so weit gekommen, dass wir sagen, jeder CIC-Klient, der mit uns eine Zusammenarbeit beginnt, macht relativ schnell am Anfang die Mitarbeiterbefragung. Weil wenn wir im Prozess natürlich nachher die Dinge umsetzen wollen, dann ist es ein absoluter Mehrwert, ja, aufgrund der Mitarbeiterbefragung zu sehen, wo wirklich der aktuelle Status ist. Und ich habe ja immer so im ersten Quartal dann die Aufgabe von vielen unserer Klienten, mir die Ergebnisse anzuschauen, was dann so dieses Jahr dabei rausgekommen ist. Und ich muss sagen, ich finde es einfach immer wieder grandios, ja, dass man natürlich viele Dinge bestätigt bekommt, also wenn man mit einem Unternehmen schon länger im Prozess ja ist, und dass man da einfach auch nochmal genau sieht, dass das, was man selber auch gemerkt hat oder gesehen hat über die Strategietage oder über entsprechende Strategiechecks von den Führungskräften, dass sich das dann auch eins zu eins in den Mitarbeiterbefragungen auch widerspiegelt. Also im Positiven, also bestärkend, aber auch im Kritischen. Ja. Und es passt halt immer sehr, sehr gut dazu und damit natürlich nochmal mehr Tiefe auch in den Prozess reinbringt. Und dann, wie gesagt, war für uns eine Erkenntnis, dass es natürlich damit auch nochmal wesentlich einfacher ist, überhaupt einen Prozess in der Art und Weise zu starten, wenn wir diese Erkenntnisse aus den Mitarbeiterbefragungen schon vorher haben. Also wenn wir schon viel früher ja uns auch das Feedback von den Mitarbeitern einholen und damit auch schon gleich in solche Prozesse nochmal mit einer anderen Qualität oder mit einer anderen Tiefe starten kann. Also von daher sei es von meiner Seite einfach auch nur nochmal bestätigt. Ist ja auch, glaube ich, immer schöner, wenn nochmal von einem Fremden das Lob kommt und das Feedback auch kommt, wie von dir selbst. Dann an der Stelle, also ich kann es wirklich nur allen Unternehmern empfehlen, die den Anspruch haben, Dinge bei sich im Unternehmen zu verbessern, zu optimieren, genau diese Dinge, die du auch vorhin gesagt hast, da voranzutreiben, auf jeden Fall sich der Mitarbeiterbefragung zu stellen, auch weil eine bessere Möglichkeit hier den Spiegel ja in jeglicher Hinsicht vorgehalten zu bekommen, die gibt es einfach nicht. Also deswegen sei wirklich nochmal mit aller Deutlichkeit gesagt. Ich habe auch immer so eine Diskussion, die finde ich sehr spannend. Also will man wirklich das komplette Feedback haben von allen Mitarbeitern? Also ist eine 100%ige Teilnahmequote das, was man anstreben sollte? Oder ist es auch durchaus in Ordnung, wenn vielleicht nur 60, 70, 80% mitmachen? Es gibt auch, glaube ich, da, was den Wettbewerb angeht, auch irgendeine Stufe, über die man drüber kommen muss. Vielleicht sagst du dazu auch nochmal zwei Sätze.
Also tatsächlich, um einen guten Follow-up-Prozess gestalten zu können, sollte das erste Ziel sein, möglichst viel Feedback zu erhalten von den Mitarbeitenden. Das heißt, es ist wichtig, dass alle die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Man darf keinen ausschließen im Rahmen des Prozesses, dass man von vornherein sagt, die Abteilung befragen wir lieber nicht mit. Da wissen wir jetzt schon, da kommt ein kritisches Ergebnis raus. Das geht natürlich nicht.
Kritische fünfte Etage.
Genau. Es geht natürlich nicht, irgendwen da vorab rauszunehmen. Alle müssen die Möglichkeit haben, Feedback zu geben. Aber man sollte auch alle unterstützen dabei, dieses Feedback zu geben. Das kann man durch Kommunikation tun, indem man eben im Vorfeld schon sagt, bitte helft uns, damit wir uns verbessern können. Nutzt die Möglichkeit, nutzt die Chance, uns zu sagen, wo wir gut sind, aber auch, wo wir Verbesserungen einführen sollten, um dann eben eine gute Basis zu haben. Und das sind genauso die jung hinzugekommenen Mitarbeitenden wie die alten Hasen. Es sind genauso die Erfahrenen, es sind die Geschlechter natürlich, aber auch sämtliche Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine 450-Euro-Kraft, ein studentischer Mitarbeitender, genauso wie Manager der verschiedenen Führungsebenen. Und je mehr Feedback sie bekommen und je mehr Feedback angeboten wird von den Kolleginnen und Kollegen. Und man muss sich ja immer denken, Feedback ist erstmal ein Geschenk. Da gibt mir jemand etwas, da sagt mir jemand etwas und gibt mir damit die Möglichkeit, daran etwas zu tun, daran etwas zu verbessern. Und so sollte man das auch sehen. Je mehr man bekommt, desto mehr bekommt man quasi geschenkt. Natürlich ist das nicht immer schön, da alles zu hören. Und natürlich ist es auch nicht immer schön zu sehen, wo man jetzt seine ganzen Baustellen hat. Aber wir haben noch kein Unternehmen gesehen, was perfekt ist, was überall super abschneidet. Wir haben aber auch noch kein Unternehmen gesehen, was nicht irgendwo auch seine Stärken hat. Und das ist ja ein ganz zentrales Element, dass man eben sehen kann, wo sind jetzt eben unsere Stärken, wo sind unsere Handlungsfelder, um sich fokussieren zu können. Also der Prozess, der unterstützt einfach unglaublich dabei, zu fokussieren, die Ressourcen zu bündeln, um an den relevantesten Themen zu arbeiten.
Wie viel Prozent der Mitarbeiter müssen mitmachen oder sollten mitmachen, wenn man in den Wettbewerb gehen möchte?
Das berechnet sich tatsächlich nach der jeweiligen Unternehmensgröße. Da gibt es dann Mindestteilnahmequoten, die erfüllt sein müssen. Das wird dann jedes Mal individuell den Unternehmen mitgeteilt in den Größenklassen. So bis 100 Mitarbeitende ist es immer so im Bereich zwischen den 70% und 80%. Je kleiner eine Organisation ist, desto größer muss da der Rücklauf sein, weil da eben jede einzelne Person natürlich ein besonderes Gewicht hat mit seiner oder ihrer Stimme. Und dementsprechend braucht es dort größere Rückläufe als in sehr großen Organisationen.
Wie viel Prozent sollten es da sein in größeren Organisationen?
Da reichen auch unter Umständen 40%. Ja. Was ich immer wichtig finde, ist wirklich zu sagen, jedes Feedback ist erstmal wichtig. Also jetzt in Anführungszeichen, kämpfen Sie um jedes Feedback, versuchen Sie möglichst viel zu bekommen. Man kann eben immer sehen im Rahmen der Befragung oder auch erfahren von uns, wie ist die aktuelle Rücklaufquote. Aber erinnern Sie die Kolleginnen und Kollegen nochmal daran, sich da zu beteiligen. Geben Sie allen die zeitlichen Ressourcen, um es wirklich auch zu machen. Also dass die Kolleginnen und Kollegen da wirklich ihre Erkenntnisse mit Ihnen teilen können und ihre Rückmeldung geben können. Und je mehr es davon gibt, umso besser.
Ja, da schlagen ja immer so zwei Herzen an in der Brust, ja. Also will man, wie gesagt, eher diese neutrale oder neutralere Teilnahmeaufforderung aussprechen, um, wie gesagt, nicht diese Stimulation da vollführt zu haben, ja, um dann, wie gesagt, auch da nicht ausgeschlossen zu werden. Oder auf der anderen Seite eher etwas intensiver einzufordern, dass wirklich alle mitmachen sollten, damit man einfach noch ein besseres Ergebnis bekommt. Ja, ich habe vor 2 Jahren bei einer Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzlei, die mit uns ja schon seit Jahren im Prozess ist, da haben wir ja auch die Mitarbeiterbefragung gemacht. Und da war von Anfang an klar, wir wollen nicht in den Wettbewerb, aber wir wollen möglichst eine hohe Teilnahmequote. Und da hat dann die Geschäftsleitung schon 2-3 Mal schon nett, ja, aber doch darum gebeten, dass man an der Befragung mitmacht. Und wir hatten dann tatsächlich eine 100%ige Teilnahmequote. Also es hat jeder mitgemacht, ja. Und dadurch waren die Ergebnisse vielleicht auch etwas kritischer, ja, weil auch die mitgemacht haben, die es halt wirklich auch kritisch reflektieren. Aber wir hatten dann wirklich ein absolut ehrliches Ergebnis. Und da hat sich die Geschäftsleitung auch mehrfach, ja, bei allen Mitarbeitern bedankt, ja, dass auch die mitgemacht haben, die sehr kritisch waren. Aber damit wusste man genau anschließend, an welchen Themen man zu arbeiten hatte. Und damit einfach viel mehr nochmal Substanz, ja, für die nächsten Schritte auch. Und ich glaube, das ist, Georg, sicherlich unserer beider Botschaft nochmal, dass es nicht nur darum geht, mal da mitzumachen, die Befragung zu machen oder auch überhaupt sich dem Audit auch auszusetzen, sondern dass es entscheidend ist, dass man sich immer um ein paar Themen dann wirklich konzentriert kümmert, ja, die auch nicht den Rundumschlag anschließend natürlich auch machen will, das geht meistens dann auch in die Hose, sondern dass man sich um ein paar Themen kümmert und die wirklich sich vornimmt, an denen klar auch arbeitet und dann auch den Mitarbeitern zeigt, ja, dass man sich der Sache auch annimmt und auch in Veränderungsprozesse eintritt. Ich glaube, das ist, wenn das die Mitarbeiter mitbekommen, dass der Willen von allen Beteiligten ist, daran zu arbeiten, die Dinge zu verändern, dann ist man auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg einen ganz großen Schritt weitergekommen. Oder wie siehst du das?
Unbedingt. Also da hilft zum Beispiel auch etwas, wie in der Vorabkommunikation mitzuteilen, an Datum XY gibt es das Feedback für alle Kolleginnen und Kollegen. Also dass man im Vorfeld schon sehr transparent macht, egal was da rauskommt, wir teilen das mit euch. Und in der Kommunikation selber geht es dann auch eben darum zu priorisieren, an welchen Themen möchten wir vor allem arbeiten. Das heißt ja nicht, dass man die anderen Themen links liegen lässt. oder dass man dazu keine Aussage trifft, sondern dass man wirklich sagt, wir haben uns als Leitungskreis in der Organisation oder als Fokusgruppe, als Arbeitsgruppe mit diesem Thema entschieden. Aufgrund der Ergebnisse arbeiten wir mit diesen 5 Themen. Die anderen haben wir gehört, haben wir im Blick. Aber wir fokussieren jetzt die Ressourcen eben auf 5 Themen maximal, weil alles darüber hinaus wird zu komplex, wird zu schwierig. Und da hilft eben auch wieder wahnsinnig stark das Benchmarking, dass man eben sehen kann, im Vergleich zu anderen, das sind die zentralen Merkmale, an denen man arbeiten sollte, weil das eben die größte Aussicht dann auf eine Verbesserung erfährt.
Ja, so ist es. Und wir haben es vorhin zwischendurch gesagt, ich finde, wir sollten es nochmal unterstreichen und ich kann es auch von meiner Seite aus, von CIC bestätigen. Wir sind ja auch, muss man sagen, sehr ergebnisorientiert ja unterwegs. Dazu kennen mich die meisten auch sicherlich mittlerweile sehr gut, dass ich natürlich ein großer Freund davon bin, dass wir schöner spielen und dass wir auch eine schöne Kultur haben und das nicht nur als Feigenblatt, sondern wirklich, weil es der Anspruch auch ist und eine Vision auch umzusetzen ist und Werte auch umzusetzen sind. Aber das ist natürlich dazugehört und die Grundvoraussetzung ist natürlich nachher auch, es wirklich belegen zu können. Und du hast es vorhin schon gesagt, ich sag's noch einmal, die Krankentagequote verbessert sich absolut ja über die Jahre, das sehen wir eindeutig. Die Verweildauer der Mitarbeiter im Unternehmen verbessert sich, das kann man messen. Und vor allen Dingen gerade heute nun sehr, sehr wichtig, die Attraktivität als Arbeitgeber mit der daraus resultierten Bewerberquote. Und egal, ob es die Mitarbeiter vor Ort sind, in der Region, am Standort, die da arbeiten wollen oder ob es die Mitarbeiter aus einer Branche sind. Ja. Und Herr Pasco hat mal so schön gesagt, nicht nur die Anzahl der Bewerber hat sich verzigfacht, ja, sondern vor allen Dingen auch die Qualität der Bewerber hat sich wesentlich verbessert. Und ich glaube, das ist ja das, was sich heute jeder wünscht, dass die Attraktivität letztendlich des Arbeitgebers als Arbeitgebermarke da nach oben steigt. Und dass natürlich auch nur das Umsatzwachstum und das Ergebniswachstum davon auch maßgeblich abhängig ist, das ist selbstredend.
Das sehen wir immer in verschiedenen Analysen, die wir durchführen. Wir befragen es ja auch im Rahmen des Kulturaudits, wo dann eben erhoben wird, wie sind diese KPIs in den Unternehmen ausgeprägt. Und wir sehen eine sehr starke Korrelation zwischen den Befragungsergebnissen, zwischen einem Exzellenzniveau in den Organisationen und eben diesen ökonomischen Kennzahlen, dass die Unternehmen, die Organisationen, die da sehr gut unterwegs sind, einfach auch wirtschaftlich deutlich besser dastehen.
Und wir können ja beide auch Beispiele erzählen von Unternehmen aus Branchen, wo man im ersten Moment meint, das sind nicht unbedingt gerade die besten Voraussetzungen. Und dass wir dann aber ganz klar hier auch belegen können, dass ein Unternehmen, wenn es sich mit den Themen auseinandersetzt, ja, wirklich da trotzdem durchstartet. Und wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, der in der Altenpflege unterwegs ist, der oben aus der Aachener Ecke kommt, der mittlerweile in den letzten Jahren von knapp über 300 auf knapp über 600 Mitarbeiter ja gewachsen ist in der Zeit, ja. Und wo die Leute der Region sagen, entscheidend ist beruflich nicht, was man macht, sondern bei wem man es macht. Also die Auswahl des Arbeitgebers noch eine viel, viel größere Bedeutung auch bekommen hat, als vielleicht vor Jahren ja der Fall war. Und ich glaube, das müssen sich auch alle nochmal bewusst machen, dass es wirklich genau darum geht.
Definitiv. Also gerade auch so dieses Thema Sinn in der Tätigkeit erleben, das Gefühl haben, mitgestalten zu können, gute Rahmenbedingungen zu haben, ist, glaube ich, wichtiger als die Branche, in der man tätig ist. Natürlich gibt es hochspezialisierte Mitarbeitende, die braucht man auf jeden Fall und die sind branchenspezifisch. Aber es gibt eben auch viele Kolleginnen und Kollegen, da ist nicht die Branche das Entscheidende, sondern eben die Rahmenbedingungen, dass ich sagen kann, ich kann hier mein Bestes beitragen, um diese Organisation nach vorne zu bringen.
Lieber Georg, ich schaue mit ganz großem Schrecken ja auf die Uhr. Die Zeit ist verflogen. Das schreit ja schon fast nach einem nächsten Podcast, den wir irgendwann zusammen ja nochmal aufnehmen müssen auch. Wir haben, glaube ich, so viele Themen, die wir da noch beleuchten können, auch wo wir in die Tiefe auch reingehen können. Ich habe mir auch noch 5 Fragen hier aufgeschrieben, die ich jetzt noch nicht gestellt habe. Aber ich glaube, das vertagen wir wirklich zum nächsten Mal. Ja, oder natürlich auch, das sei an der Stelle auch gesagt, ja, ich hatte es bei einem der letzten Podcasts ja auch schon thematisiert, wir sind ja immer wieder zusammen auch unterwegs und wir haben unsere Roundtable-Veranstaltungen quer durch Deutschland, wieder mitten in der Umsetzung auch. Letzte Woche waren wir bei einem wunderschönen Event mit dem BVMW zusammen in der Nähe von Aschaffenburg. Ja, es war ein schöner Abend mit sehr netten Unternehmern, sehr interessante Diskussionen. Und normalerweise sind wir immer so gegen 21 Uhr fertig, aber ich glaube, wir waren beim letzten Mal um 23 Uhr dann irgendwo ja, auf dem Weg wieder zurück in die Heimat. Und das kann ich allen nur ans Herz legen. Schauen Sie sich bitte mal bei uns auf der Homepage ja die nächsten Termine an. Und wenn Sie Georg Rickers Drehs live erleben wollen, und ich denke auch heute ist deutlich geworden, hier ist jemand am Werke, der seinen eigenen Beruf ja als Berufung auch sieht und viel über dieses Thema Arbeitsplatz, Kultur und attraktive Arbeitgeber zu erzählen hat. Sie können ihn da live vor Ort interviewen, ihm noch ganz, ganz viele Fragen stellen. Und ja, am 7. und 8. April finden die diesjährigen Ehrungen statt. Ich bin sehr, sehr gespannt natürlich. Also bei allem, was wir auch heute hier besprochen haben, dazu bin ich jetzt wieder Sportler. Ich will natürlich auch schon sehen, was da im Wettbewerb auch dieses Jahr passiert und vor allem auch, wie unsere CIC-Klienten da dieses Jahr abschneiden. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Also von daher nächste Woche, 7. und 8. April. Und es sei noch ein Hinweis gestattet, am 24. Mai haben wir dieses Jahr wieder im Allianz Palais in Frankfurt ja unsere große Great Place to Work und BVMW-Veranstaltung. Und auch da sind alle natürlich herzlich willkommen und eingeladen. Wir werden hier in einem schönen Format ja gemeinsam uns mit dem Thema Arbeitsplatzkultur auseinandersetzen, auch in einem sehr schönen Ambiente. Und viele tolle Unternehmen sind da. Es haben dieses Jahr in Hessen auch circa 60 Unternehmen mitgemacht. Ja, und auch da werden, ich glaube, circa 20 werden ausgezeichnet. Da werden bestimmt auch viele an dem Abend dabei sein. Also lohnt sich bestimmt auch, da mal vorbeizuschauen. Ja, dann, lieber Georg, an dieser Stelle, unsere Gäste haben immer das Schlusswort. Also von deiner Seite aus, was möchtest du noch als Tipp mit auf den Weg geben? Was sollten die Unternehmer heute bedenken, um ein noch besserer, attraktiver Arbeitgeber für die nächsten Jahre zu sein?
Ganz wichtig ist, zu beginnen mit dem Thema, da wirklich den ersten Schritt zu tun. Und ich spreche gerne in Sprichwörtern, und da ist mein Lieblingsstatement hierzu: Wann ist der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Der war vor 20 Jahren. Wann ist der zweitbeste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Der ist genau jetzt. Und dementsprechend stellen Sie sich dem Thema, gehen Sie da rein. Sie können eigentlich nur gewinnen, und seien es die Erkenntnisse. Und das ist der große Mehrwert, den Great Place to Work bietet, eigene Organisation besser kennenzulernen, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Handlungsfelder, und eventuell ja auch zertifiziert oder ausgezeichnet zu werden, wenn man schon dieses tolle Niveau hat, dieses tolle Feedback bekommen hat von den Mitarbeitenden. Und das sind immer tolle und spannende Veranstaltungen. Ich bin auch ganz gespannt, wer am 7. und 8. ausgezeichnet wird. Und ich weiß es natürlich, aber trotzdem, die Spannung ist immer, wie nehmen es die Unternehmen auf, die dort ausgezeichnet werden. Und ja, das ist das, wofür wir antreten, da gemeinsam eben die Unternehmen zu unterstützen, besser zu werden.
Ein wunderbares Schlusswort von dir, lieber Georg. Ich sage nochmal danke. Ja, fürs Mitmachen ja heute. Und es ist wirklich, es sei an dieser Stelle noch gesagt, ich muss es jetzt einfach nur loswerden. Ich habe ihn, ich weiß nicht, wie oft gelöchert, ja, dass er mir sagt, wie die Platzierungen sind, ja, der Klienten. Er sagt's mir nicht, ja. Also unglaublich. Selbst beim zweiten Glas Wein oder irgendwas, er rückt's nicht raus. Also von daher auch heute nochmal an der Stelle. Dann vielen, vielen Dank, lieber Georg Rickers-Drees. Freue mich auf unsere nächsten gemeinsamen Veranstaltungen. Frohes Schaffen, gute Zeit, und Ihnen, liebe Podcast-Hörende, sage ich eine erfolgreiche Woche, und nächste Woche wissen wir mehr. In dem Sinne, frohes Schaffen.
Auch von mir alles Gute. Tschüss.
Das war Adlerblick. Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.